Was ich bei der Frage immer interessant finde und die mich auch nicht loslässt und das auch immer eine spannende Frage, finde ich, ist, oder vielleicht auch sogar die spannendste Frage, nämlich diese Integrationsfrage in Deutschland. Wenn die Menschen kommen, wo sollen sie sich rein integrieren eigentlich? Deutschland. Irgendwie in ein Land, das selber nicht weiß, was es ist eigentlich, das so ein Vollschatten hat, ja, und ein Schuldkomplex und alles irgendwie, was nur mit Stolz irgendwie zu tun hat oder Patriotismus, wie es in fast allen Ländern ist, eigentlich so schreiend davonläuft, ist ja total die verrückt. Also es ist ja wesentlich einfacher, jeder strebt nach Klarheit. Es ist ja für jeden einfacher, wenn du weißt, woran du bist. Ne? Das kannst du dann akzeptieren oder ablehnen. Klar habe ich Skeptiker getroffen, also die waren dann aber schon irgendwie relativ groß in der Skepsis, dass sie eigentlich alles ablehnten und sich eher so Richtung Putin orientierten.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Fredi Gareis. Er ist Journalist und Autor und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen von Macht, Identität und politischer Ordnung. Geboren in Kasachstan und in Deutschland aufgewachsen, prägt ihn eine eigene Migrations- und Familiengeschichte, die seinen Blick auf Osteuropa, Russland und autoritäre Systeme bis heute schärft. In seinem aktuellen Buch »Als ich gegen Stalin im Armdrücken gewann« reist er entlang des neuen eisernen Vorhangs, von Finnland und dem Baltikum bis nach Ungarn und in die Türkei, und fragt, warum autoritäre Strömungen so oft schleichend entstehen und weshalb wir im Westen vieles davon zu spät wahrnehmen. Ich wollte von ihm wissen, was Menschen entlang dieser Grenze Europas über Freiheit, Sicherheit und Ordnung denken, warum die Sehnsucht nach autoritärer Klarheit wieder wächst und was wir von Ländern lernen können, die historisch näher an Macht und Bedrohung gelebt haben als wir. Wenn dir diese Episode von Gen & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Fredi, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über dein Buch »Als ich gegen Stalin im Armdrücken gewann«
War gar nicht so einfach
zu sprechen, um über verschiedene Kulturen zu sprechen, um über autoritäre Strömungen zu sprechen und wie wir vielleicht füreinander ein besseres Verständnis gewinnen können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Ich fange gerne immer mit der komplexesten Frage an, es tut mir sehr leid, aber eine Frage, über die ich tatsächlich in der Vorbereitung lange nachgedacht habe.
Jetzt kommt's, ja.
Und ich liebe Pauschalisierungen. Wir hier in Deutschland, wenn Fragen so schon anfangen.
Ich
bin mir manchmal nicht sicher, ob wir besser darin sind, autoritäre Strömungen zu erkennen und abzuwehren oder schlechter daran sind mit unserer Geschichte. Und damit meine ich gar nicht im eigenen Land, sondern auch zu erkennen, wie das in anderen Ländern funktioniert, weil wir so ein festgefahrenes Bild davon haben, wie sowas aussieht. Also mit der Historie, die wir haben, weil wir irgendwie immer sofort an Hitler denken, weil wir immer sofort an den Nationalsozialismus in Deutschland denken und der Meinung sind, dass alles, was ja irgendwie so wieder kommen könnte oder da sein könnte, ja quasi genauso aussehen muss und genauso sich anfühlen muss. Und das haben wir ja nicht, also ist es alles nicht so kritisch. Und weißt du, wie ich meine?
Ja, genau. Also du meinst halt eigentlich die alte Frage.
Also wenn wir
ist
auch
halt
auf
der Frosch
Russland
im heißen Wasser,
schauen,
genau, dass es immer heißer wird. Und ja, so war es ja in Russland definitiv auch. Also es ist ja selten so, dass es dann von heute auf morgen passiert, sondern dass sich die Schlinge immer weiter zuzieht. So genauso, also ich meine, was wir auch jetzt am anderen Ende des Teiches sehen in den USA, also man rationalisiert sich das ja immer ein Stück hin, Einfach, jetzt schauen wir erstmal, so schlimm wird es ja nicht werden, lassen wir ihn mal probieren. Ich meine, das sind, jeder erkennt diese Muster eigentlich, die es bei uns in der Geschichte gegeben hat, die es eigentlich immer gibt. Und was auch natürlich die Stärke von autoritären Figuren ist, dass sie das immer halt in diesen kleinen Schritten machen, die immer ein kleines Stück weiter irgendwo hinführen. Aber wenn du halt mittendrin bist, siehst du auch nur diesen kleinen Schritt und es fällt dir schwer, das große Ganze zu sehen. Ja.
Du hast ja eine ziemlich wilde Reise gemacht, bist im Norden gestartet, an Norwegen, Finnland und dann immer weiter in den Süden, am eisernen Vorhang quasi entlang.
Am neuen eisernen
Vorhang. Am neuen eisernen Vorhang entlang, bis runter in die Türkei. Mhm. Erste Frage, wie kamst du überhaupt darauf, das zu machen?
Ja, die Gründe waren zweierlei. Also zum einen war es so, dass als dann Russland in die Ukraine einmarschiert ist und dann kamen genau, was du jetzt eingangs eigentlich schon gesagt hast, alle deutschen Politiker daher und haben wirklich um sich geschmissen, einfach mit Begrifflichkeiten, Zeitenwende, Verbündete, Alliierte, NATO Artikel 5, die Allianz. Und mir hat es ja echt mit den Ohren geschlackert, weil ich dachte, okay, Leute, wir reden über unsere östlichen Nachbarn und für die meisten ist Europa eigentlich immer noch Westeuropa. So, und ich dachte mir, was heißt das denn, unsere Verbündeten? Wer sind überhaupt diese Verbündeten? Und natürlich ist die Lage ja so, dass unsere Verbündeten wesentlich krassere Erfahrungen noch mit Russland haben, geografisch wesentlich näher sind und natürlich auch noch unter totalitärer Besatzung und Herrschaft gelitten haben. Was also haben diese Leute, diese Menschen uns zu erzählen und was können wir davon lernen? Das war eigentlich die Antriebskraft dieser Reise, das einfach vor Ort sehen zu wollen und mir nicht von irgendwelchen Politikern anzuhören, ja, hör mal zu, das sind unsere Verbündeten, wenn es hart auf hart kommt, dann stehen die ihren Mann. So, aber wie kann es sein, dass, ich meine, die sind nicht seit gestern in der EU oder seit gestern in der NATO, sondern seit sehr langer Zeit. Aber für uns, wen du auch fragst oder damals gefragt hast, und es ist wahrscheinlich zum großen Teil immer noch so, wissen die Leute natürlich wesentlich mehr über Frankreich als über Litauen.
Was ich ja immer ganz interessant finde, ist, dass wir, wenn wir von Osteuropa sprechen, irgendwie alles in so einer grauen, gleichförmigen Box sich anfühlt. Also alles ist irgendwie so, hat so diesen Sowjet-Charme und also in unseren Gedanken, ja. Alles hat so irgendwie so diesen Sowjet-Charme und alles ist irgendwie so ein bisschen düster, meistens neblig und kalt.
Genau.
Aber gerade wenn man sich die Reise anschaut, die du gemacht hast, die Länder und Kulturen und auch die Menschen könnten ja nicht unterschiedlicher sein.
Ja.
Von Nord nach Süd betrachtet. Wieso sind wir eigentlich immer so gut darin, in den Westen zu schauen und davon ganz viele bunte Bilder im Kopf zu haben, während der Osten immer alles so einen grauen Schleier hat?
Ja, das ist wahnsinnig schade, meiner Meinung nach, weil natürlich gibt es da einfach sehr viele Erlebnisse zu machen, sehr viele Abenteuer zu erleben, sehr schöne Kulturschätze anzugucken, grandiose Landschaften und also faszinierende Geschichte. Aber wir sind so sozialisiert einfach, so sind wir aufgewachsen und nicht nur unsere Generation, dass wir einfach sehr hart irgendwie nach Westen gucken, nach Frankreich, nach Italien. Wir sind mit diesen Sprachräumen vertraut, in den Schulen wird es gelehrt und natürlich ein ganz großes Pfund ist amerikanische Kulturdominanz seit dem Zweiten Weltkrieg, mit der wir alle als Kinder aufgewachsen sind, dass wir alle von uns in meiner Generation auf jeden Fall, ich meine, wir haben 1000 Bilder von San Francisco und New York gesehen, bevor wir da überhaupt Fuß hingesetzt haben. Und das war Zeiten vor dem Internet, ne? Also bevor das so irgendwie leicht verfügbar war. Und das ist ganz schade, diese Bruchlinie. Und dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Eisernen Vorhang ging das weiter auseinander. Aber ich finde, jetzt ist an der Zeit. Und das war natürlich auch für mich Antrieb für das Buch, ja, meinen Leserinnen und Lesern hier, diese Länder nahe zu bringen, weil die auch wirklich die Menschen, die dort leben, eine geile Geschichte haben und auch einen krassen Freiheitsdrang und einen Widerstandswillen, von dem man halt jede Menge lernen kann.
Du bist selbst in Kasachstan auf die Welt gekommen, bist dann sehr jung nach Deutschland gekommen. Mhm. hast auch, glaube ich, kaum Erinnerungen oder zumindest bist du dir nicht sicher, ob die wirklich deine sind oder nur die erzählten deiner Verwandten. Mhm. Welche Rolle hat es denn in deinem Aufwachsen gespielt? Also diese Herkunft und auch dieses quasi Umziehen und dieser Wechsel der Kulturen auch für deine Eltern vielleicht?
Eine Riesenrolle. Also das kann man gar nicht irgendwie unterschätzen. Also auf dem Weg nach Russland, also als meine Vorfahren nach Russland ausgewandert sind, wie Millionen von anderen Deutschen, hieß es ja, den ersten der Tod, den zweiten die Not, den dritten das Brot. Also jeweils die eine Generation. Und ich glaube, man vergisst halt immer, dass es bei der Rückkehr aber genau das Gleiche nochmal ist. Also es ist nicht alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist tatsächlich sehr hart, auch wenn man dann in Sicherheit ist. Aber für meine Großeltern und auch für meine Mutter war das natürlich hartes Brot. Also das ist ein komplett neues Koordinatensystem, egal ob du das alte abgelehnt hast oder nicht. Aber du wusstest, wie du dich da drin zurechtfindest. Und dann in Deutschland musst du halt feststellen, scheiße, hier hängt der Himmel nicht voller Geigen. Ich meine, in Russland waren wir die Fritzen, jetzt kommen wir nach Deutschland, da sind wir die Russen. So, what the hell's going on? Wir hatten noch Glück, dass wir relativ früh gekommen sind. Was heißt relativ früh? Wir sind früh gekommen, 77, wo halt das alles noch ein bisschen tröpfchenweise vor sich ging. Und ich ja erstmal dann ganz, ja, was heißt ganz normal? Also ich wurde dann in Deutschland sozialisiert, im Gegensatz zu den Leuten, die in den 90ern gekommen sind, die dann schon eine andere Erfahrung hatten. Und trotzdem aber, ich meine, für mich hat das immer beschäftigt, das ist vielleicht auch eine Typenfrage, aber zuerst habe ich mir mein rollendes R als Kind abgewöhnt, weil ich immer gehänselt wurde und weil das so aus dem Russischen kam. Und dann natürlich, ich meine, du nimmst das ja alles auf, die Großeltern, wenn dann die Verwandten kommen und alle reden Russisch und reden über die Propaganda, die gerade in Russland vor sich geht. Und ich fand das alles, muss ich sagen, ein wahnsinnig spannendes Thema. Nur meine Großmutter, die waren da wahnsinnig strikt im Sinne von, meine Großmutter hat gesagt, die waren ja im Straflager in Sibirien. Also es gibt auch einfach wahnsinnige traurige Deportationsgeschichten. Und die sagten so, ihr seid jetzt in Deutschland. Wir wollen damit abschließen. Die Kinder sollen nichts davon erfahren. Ja, okay, dann sind sie bei mir natürlich an den Falschen geraten. Ich wollte dann alles darüber erfahren. Und das hat mich auch zu einem Teil dann sicherlich immer beschäftigt und beschäftigt mich bis heute diese Herkunfts- und Identitätsgeschichte und diese verschiedenen Stadien, die man als Mensch, der auf der Suche ist, einfach durchmacht.
Ich habe mal vor ein paar Monaten eine Episode mit Ira Peter gemacht.
Ah ja, kenne ich, ja.
Und mit Ira viel darüber gesprochen, wie das denn eigentlich ist, wenn auch die Eltern in dieses Land kommen und das Gefühl eigentlich sich so festsetzt in der Familie, dass man eigentlich nie genug ist.
Ja.
Also, dass man eigentlich immer noch besser sein muss, sich noch besser integrieren muss, sich noch besser anstrengen muss, damit man immer irgendwie diesem Anspruch hinterher läuft, dass man voll integriert wahrgenommen wird und dazugehört und nicht mehr der Außenseiter ist, weil eben genau das, was du beschreibst, auf der einen Seite ist man dort irgendwie nicht voll drin und hier dann irgendwie auch nicht voll da.
Ja.
War das bei euch ähnlich?
Ja, ich denke auch, meine Mutter hat auch versucht, irgendwie so ein bisschen deutscher als die Deutschen zu sein, ja, dieses Überkompensieren. Und sie ist halt früher gekommen, das war ein Vorteil. Und was sie halt auch gemacht hat, war, sie wollte dann unbedingt, also mein Vater war ganz anders irgendwie, der wollte unbedingt in irgendein Nest, wo ganz viele Russlanddeutsche sind, ja. Und also im Prinzip ist es ja dann so eine kleine Ghettobildung eigentlich, ne? Irgendwie du kommst, wie wir es auch hier überall sehen, dass dann Immigranten halt da sich hingezogen fühlen in diesen kleinen sicheren Hafen, wo sie dann aber verkapseln eigentlich und nur weiter ihre Sprache sprechen und dann irgendwie sich anfangen zu beschweren irgendwann, da so, hey, what's... Und meine Mutter hat es eigentlich sehr klug gemacht. Wir sind in ein Gastarbeiterviertel gezogen, wo dann kaum Russlanddeutsche waren. Und ich bin da mit Spaniern und Italienern und Griechen, Türken aufgewachsen. Also es war dann ein bisschen anders. Und sie hat es versucht irgendwie, weißt du, sie wollte kein Russisch mehr sprechen. Und ihre Schwester war genau das Gegenteil. Die hat weiter Russisch gesprochen, hat sich so angezogen. Also Was ich bei der Frage immer interessant finde und die mich auch nicht loslässt und das auch immer eine spannende Frage, finde ich, ist, oder vielleicht auch sogar die spannendste Frage, nämlich diese Integrationsfrage in Deutschland. Wenn die Menschen kommen, wo sollen sie sich rein integrieren eigentlich? Deutschland. Irgendwie in ein Land, das selber nicht weiß, was es ist eigentlich, das so einen Vollschatten hat, ja, und ein Schuldkomplex und alles irgendwie, was nur mit Stolz irgendwie zu tun hat oder Patriotismus, wie es in fast allen Ländern ist, eigentlich so wah, schreiend davonläuft, ist ja total die verrückte, also ist ja wesentlich einfacher, jeder strebt nach Klarheit, ist ja für jeden einfacher, wenn du weißt, woran du bist, ne? Das kannst du dann akzeptieren oder ablehnen, aber wenn es so wischiwaschi ist, für meine Mutter, ich meine, weißt du, die sind gekommen, okay, die kannten nur so Deutschland aus Erzählungen von, was weiß ich, Anno Bohne und so, und dann siehst du halt in so einer Arbeiterstadt, ja, und dann bist du erstmal so auf dich allein gestellt, so, okay, was, wo, und was nehmen die dann so per Osmose wahr? Das habe ich mich immer gefragt, ne? Und natürlich per Osmose nehmen sie wahr, dass Deutschland eine krasse Konsumgesellschaft ist, schon damals. Also das alles gab. Und meine Mutter hat es auch sehr gut gefallen irgendwie, weil du musst nicht mehr anstehen, Schlange stehen, um irgendwas fürs Baby irgendwie zu kaufen. Du hast auf jeden Fall gesichert Essen, deine Existenz safe. Ja, und wenn du dir was kaufen magst und alles ist bunt und schön und die Sachen halten, irgendwie sie funktionieren, ist das toll. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und gleichzeitig aber natürlich ist es so eine Frage, wo sind wir hier eigentlich? Auch dieses Deutschland aus von Erzählungen von Anno dazumal gab es ja zu dem Zeitpunkt auch schon längst nicht mehr. Also es sind wahnsinnig spannende Fragen, die sich da stellen, die mich auch einfach überhaupt nicht loslassen. Und natürlich siehst du die Parallelen bei ganz vielen anderen Einwandergruppen genauso.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürk. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.
Gab es für dich eigentlich irgendwann so einen Schlüsselmoment, wo du das erste Mal wirklich darüber nachgedacht hast? Also kannst du dich daran erinnern, ob es so einen Moment gab, wo du realisiert hast, okay, ich bin jetzt nicht quasi hier der Urdeutsche mit den hier verwurzelten, an diesem Ort verwurzelnden Geschichten und Vorfahren, sondern ich komme quasi von woanders, jetzt ohne jede Wertung, aber grundsätzlich diese Wahrnehmung zu haben, ich bin hierher gekommen und war davor woanders, und was bedeutet das für mich eigentlich?
Das ist eine schwierige Frage. Wann war dieser Zeitpunkt? Also wenn du darauf hinaus willst, dass es da irgendwelche Diskriminierung in der Schule oder sowas gab, irgendwie, das gab es nicht, einfach dadurch, dass schon sowieso viele Gastarbeiterkinder da waren. Wie gesagt, die Sache mit dem R, das war eigentlich so ziemlich das Einzige. Und später wurde es für mich, ich meine, ich habe dann immer bei den Großeltern natürlich, wenn die Verwandten zusammenkamen, habe ich das schon einfach irgendwie wahrgenommen, weil dann saßen die dann im Wohnzimmer und haben ein bisschen getrunken und gegessen und laut irgendwie über Brezhnev geredet oder über Gorbatschow, alles auf Russisch, und fand ich schon als Kind irgendwie relativ, relativ spannend, und habe das nie gesehen irgendwie so als ein Makel, sondern im Gegenteil, als mir das irgendwie klar wurde, auch was das heißt, weil ich habe meine Oma sehr geliebt, und meine Oma hat schon so ein bisschen halt erzählt, ja nicht so die krassesten Geschichten erzählt, aber halt diese Deportationsgeschichte, diese Fluchtgeschichte von vom Heimatort halt in unter Nazi-Besatzung und dann wieder die Deportation unter Stalin in die Straflager nach Sibirien. Das hat mich also schon früh fasziniert. Und als ich dann auch die Fähigkeiten entwickelt habe, mich damit mehr zu beschäftigen, war das für mich auf jeden Fall auch ein Thema, und zu sagen, wow, das finde ich total spannend und das soll Teil meiner Identität sein. Ich will alles darüber wissen, was es zu wissen gibt. Ja.
Wo wir gerade schon bei Identität sind, so ein bisschen die Frage nach der europäischen Identität auf deiner Reise.
Ja.
Ohne diese Reise gemacht zu haben, würde ich gefühlt sagen, es gibt vielleicht so ein Nord-Süd-Gefälle.
Mhm.
Welche Rolle die europäische Identität oder generell welche Rolle Europa für die Menschen kulturell spielt und auch politisch am Ende spielt. Wie war da dein Eindruck? Also ich kann jetzt natürlich sagen, Finnland könnte ich einigermaßen gut beurteilen, Polen könnte ich ganz gut beurteilen. Aber dann wird es bei mir ein bisschen schwieriger mit der Erfahrung, als dass ich mir da ein Urteil bilden könnte. Aber wie war da so dein Eindruck? Welche Rolle spielt Europa für die Menschen entlang des neuen Eisernen Vorhangs?
Also zum größten Teil stimmten die Leute überein, dass es ein Erfolgsprojekt ist. Dass es auf jeden Fall seine Probleme hat in gewissen Bereichen. Also und was man da sieht, also in den östlichen Ländern bei unseren Nachbarn, vor allem Migrationspolitik, wie sie von Brüssel irgendwie vorgegeben wird oder angeblich vorgegeben wird. Das ist irgendwie so ein großes, wo sie denken, das ist irgendwie ein großer Eingriff, was auch viel einfach damit zu tun hat, dass sie sich bei so Fragen nicht reinreden lassen wollen und eben, weil sie so viel Erfahrung mit dem Versuch der Auslöschung ihrer Identität unter der Sowjetherrschaft gemacht haben. Also das war so mein Eindruck. Und dass hier viele eigentlich nicht verstehen, warum wir so wenig wissen. Als wir sind doch eigentlich Mitglieder in der EU und in der NATO. Also das habe ich oft gehört. Und dass auch, sie beklagen tatsächlich, dass Deutschland immer noch überheblich ja darüber guckt auf diese Länder und Europa nur, ja, na, wir sind die OGs, Frankreich und Deutschland und so weiter. Also klar habe ich Skeptiker getroffen, also die waren dann aber schon irgendwie relativ groß in der Skepsis, dass sie eigentlich alles ablehnten und sich eher so Richtung Putin orientierten. Aber im Großen und Ganzen, man muss ja auch sagen, allein von den Zahlen her, jetzt gar nicht nur so von dem Gefühl irgendwie von den Menschen, ist das ja ein wahnsinniges Erfolgsprojekt. Ich meine, was Polen zieht die ganze Zeit mit dem Wirtschaftswachstum an uns eigentlich dicke vorbei und die baltischen Länder sind auch am wahnsinnige Sprünge hingelegt. Finnland, du kannst du selber gut drüber reden, also wenn du da unterwegs bist, dann ist es auch so, da können wir uns so viele Scheiben von abschneiden, oder? Vom Bildungssystem, vom Militär, vom Umgang miteinander, also es gibt wahnsinnig viel zu lernen, auch wenn du natürlich, ja, wenn es dann unten so ein bisschen anders wieder aussieht,
ja. Ja, auch was Offenheit und für Innovation und Technologie und so weiter angeht. Gestern oder vorgestern erst ein Ranking gelesen, dass Helsinki jetzt zum Beispiel Platz 2 im internationalen Ranking ist, was Quantum Computing angeht, als Hub quasi, ja. Als Innovationshub für Quantum Computing. Und finde ich wahnsinnig spannend für ein Land, das ja in den 90ern noch in der tiefsten Krise ever steckte.
Total verrückt.
Und sich da wahnsinnig herausgearbeitet hat.
Ja, ich finde das, also Helsinki, also Finnland fand ich auch total spannend, was die mit ihren 5 Millionen Einwohnern machen. Also holy shit, ich meine, die sind ständig auf jeder Liste, sind die irgendwie auf Platz 1. Und wenn du da bist und mit Leuten redest, ich war so fasziniert, als Odi aufgemacht hat, so eine richtig große Bibliothek neben dem Helsinki Bahnhof, wo du denkst, oh, wer macht heute noch Bibliotheken auf? Also das ist komplett gegen den Strom, ja, wo alle rumjammern, keiner liest mehr, keiner dies, das und wir haben kein Geld für öffentliche Gebäude. Da setzen die einen Block dahin, also so ein geiles Gebäude. Und ich hatte dann, mir ist im Gedächtnis geblieben, das Interview mit dem Direktor und er meinte, ja, wir sind 5 Millionen Einwohner, wir können uns nicht leisten, irgendeinen davon links liegen zu lassen, sondern jeder muss fähig sein, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Wir müssen die Möglichkeiten zumindest irgendwie geben. Ne? Und das hat ein anderer, auch ein Deutscher, der nach Finnland gezogen ist, den ich getroffen habe, auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass wir in Deutschland mit unserem, sagen wir mal einfach, Humankapital so nachlässig umgehen. Ich meine, wir sind 84 Millionen Menschen. Okay, wir sind eine starke Wirtschaftsnation, aber übersetzt sich das wirklich irgendwie, diese Masse, in irgendwie Kulturkraft? Tatsächlich würde ich wagen zu bestreiten. Ich würde eher sagen, da würde noch einiges gehen, also dass wir da wahnsinnig viel Potenzial links und rechts liegen lassen.
Ja, gerade auch was die Förderung von individueller Kreativität angeht und Dinge einfach mal ausprobieren können. Also gerade die Bibliothek, die du ansprichst, eins meiner Lieblingsbeispiele, gerade in Helsinki, die, also für alle, die noch nicht da waren, muss man ja sagen, es ist die oberste Etage Bücher.
Mhm.
Und die mittlere Etage ist einfach alles, was man sich irgendwie jemals wünschen könnte, gefühlt. Also es gibt Tonstudios, es gibt Videostudios, es gibt
3D-Drucker,
es gibt Nähmaschinen, es gibt riesige Plotter, alles mögliche. Also es ist gefühlt alles da, was man brauchen könnte, um irgendwas umzusetzen. Und man kann das Ganze größtenteils umsonst nutzen oder für einen Apfel und ein Ei. Gerade die Printer muss man dann irgendwie einen Euro reinwerfen oder so. Aber man kann es einfach machen und alles, was man dafür machen muss, ist sich online kurz anmelden und sagen, hier, den Slot hätte ich gerne, da würde ich gerne reingehen. Und was ich da für ein Potenzial aus den Leuten raushole, bis hin übrigens zu Gaming-Konsolen, wo du dich einfach reinsetzen kannst und Spiele spielen kannst, von PlayStation über Xbox oder sonst was.
Ja.
Und da einfach jedem die Chance geben, du willst was ausprobieren, wir geben dir die Möglichkeit dafür.
Das war der Wahnsinn. Also ich habe da drin fast geweint. In Odi, weil es ist genau wie du sagst, also jeder kann sich da echt kreativ austoben und zwar auf einem Level. Also wir reden hier nicht von, wir basteln mit Perlen oder sowas, sondern wirklich, ich meine, da sind Scanner für Farbfilmnegative. Ja, ich meine, da gibt es einfach alles. Du kannst Poster auf einer Größe von der Wandgröße irgendwie kannst du plotten und drucken. Oder du schläfst um die Ecke und das haben ja Leute gemacht. Und dass das Leute auch, also, und das ist ja das eine, das hinzustellen, das andere zu sehen, dass die Leute das auch alles annehmen. Richtig, also ich war jeden Tag da und als ich in Helsinki war und habe ich gedacht so, es ist Wahnsinn. Das ist, ich finde, das ist genau das irgendwie, was sich lohnt zu verteidigen und wofür es sich lohnt zu kämpfen. Und es ist schade, dass es nicht mehr davon gibt. Das ist so eine, okay, so können wir also auch sein. Das können wir also auch machen. Irgendwie gegen alle Unkenrufe können wir so ein Ding dahinsetzen, ja. Und zwar, ich weiß nicht, davor ging es mir das letzte Mal so, dass mir die Tränen in die Augen geschossen sind, auf dem Markusplatz in Venedig. Wo du auch denkst, weißt du, und auch da, ich meine, wir sind so geneigt, so oft das Negative zu sehen. So, ich meine, so sind unsere Gehirne leider auch gepolt. Aber ich meine, sowas haben wir halt auch gebaut, ne? Und sowas können wir. Und in dem Sinne war das, ja, ging es mir in Odi genauso. Und ich würde mir so wünschen, dass dann, wo ist darum die Diskussion? Weißt du, 100 Milliarden Sondervermögen Militär, toll, finde ich okay. Aber wo sind die 100 Milliarden, die in die Bildung gesteckt werden? Hätten wir das mal 2002 gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich unseren Weg aus dieser ganzen Scheiße schon rauserfunden.
Jetzt schreibst du in deinem Buch aber ja auch, dass du viele Menschen getroffen hast, für die Stalin immer noch so eine diffuse Autoritätsfigur in den Köpfen ist.
Mhm.
Wie hat sich das geäußert und woran liegt es eigentlich? Die müssen doch eigentlich alle froh sein, dass das System so für sie nicht mehr da ist, oder?
Ja, also das sind ja auch die meisten, also da in Osteuropa, die sprechen nicht so viel von Stalin, irgendwie so der lange Schatten ist schon noch da, dass, also auch Hitler irgendwie zum Beispiel, man in Estland, in Narva, man kommt einfach an in dieser Stadt, die direkt an der russischen Grenze ist. Das ist nur noch so ein Fluss, über den du drüber musst, du kannst schon die Festung sehen. Das sind auch das Estland des EU, aber da sprechen in diesem Ort, sprechen 95% Russisch und die sind eher, ja okay, wir sind eher eigentlich Russen. So. Und ich meine, ich komme an, gebe meine Unterkunft und gehe ein bisschen spazieren. Und das Erste, was ich sehe auf der Straße, sind so ein paar Mädchen, weiß nicht, 12 vielleicht irgendwie, in rosa Hoodies, die sich so einen kleinen Kampf liefern und sehen mich und nehmen gleich wahr, dass ich nicht von hier bin und fragen mich, wo ich herkomme. Und ich sage, ich komme aus Deutschland. Und das Erste, wirklich, was sie machen, die sind 12. Die eine hält sich irgendwie, ne, macht den Schnurrbart, die andere macht den Hitlergruß. Und denkst ja, what the fuck? what the fuck, die sind 12 Jahre alt. Und kannst dir vorstellen, ich meine, was die dann konsumieren. Also wahrscheinlich die da, irgendwie schauen sie dann russisches Staatsfernsehen, wo das die ganze Zeit Thema ist. Da dieses Stalin ist ja, ich meine, ist ja so eine Metapher dann einfach geworden für die eiserne Hand, ja, oder die eiserne Faust, einfach die Ordnung bringt. Und das versucht ja Putin genauso, ne? Das ist auch so eine Politik der Ewigkeit, die eigentlich nie irgendwas in der Gegenwart schafft, sondern die immer das Paradies irgendwo hinter der nächsten Ecke verspricht, eigentlich so. Aber wir müssen noch lange danach darauf warten. Und das sehen wir halt von vielen Seiten irgendwie dieses Großmachtbestreben, von dem wir eigentlich gehofft haben, dass es vorbei ist. Aber jetzt sehen wir es natürlich auch von unseren Verbündeten. Ich meine, wir sehen es auch in Europa, in der EU leider. Und deswegen kann man da schon sagen, irgendwie, dass es der lange der Geschichte ist, mit dem wir gerade Arm drücken eigentlich, gell?
Ja, was ich ja so spannend finde, gerade entlang deiner Reise gibt es ja eine ganze Menge Länder, die auch so eine gewisse politische Zerrissenheit haben oder so eine gewisse Ambivalenz, trifft es eigentlich eher, mal drei Beispiele rausnimmt, vielleicht Finnland, Polen, Ungarn, die Finnen, die auch immer mal wieder rechte Tendenzen in der Politik haben, wo ich aber immer so ein bisschen das Gefühl habe, die können damit anders umgehen. Mhm. Also es ist nicht so dieser klassische Nazi, der bei uns irgendwo auftaucht, sondern es ist halt irgendwie, es ist halt immer diese große Spannbreite zwischen rechtskonservativ, rechtsliberal, rechtsradikal. Also das sind ja all diese Abstufungen, über die wir hier manchmal gar nicht reden, sondern einfach alles nur in die rechte Ecke schieben. Und ich finde, die Finnen können damit ein bisschen besser umgehen. Die Polen haben uns gezeigt, dass es mal ins eine Extrem ausschlagen kann und dann wieder in die Normalität zurückkommt.
Ja.
Gut, und die Ungarn hängen halt so ein bisschen fest mit Orbán, der immer weiter abdriftet. Aber was glaubst du denn, woher kommt dieses manchmal so hin und her gerissene, mal zu sagen, wir gehen doch in die eine Richtung und dann wieder umzukehren und zu sagen, nee, wir wollen doch lieber vielleicht auch mehr europäische Werte haben und uns näher an Europa fühlen, dann wieder der Schwung in die andere Richtung.
Ja, sicherlich auch irgendwie Pragmatismus. Also wenn man bei den Finnen sich das anschaut, ich meine, die waren den ganzen Kalten Krieg über, waren ja neutral, also in Anführungszeichen, sondern das war ja die sogenannte Finnlandisierung, dass sich da Russland an die Sowjetunion schon ordentlich eingemischt hat in die Politik. Aber und Finnland dann durch diese Nähe schon, ja, nicht davongelassen hat, während alle anderen Ländern irgendwie halt der EU beigetreten, also was heißt EU, entschuldige, das kam ja später, aber halt dem Marshallplan irgendwie beigetreten sind und davon profitiert haben. Und selbst als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, blieb Finnland weiter neutral, Schweden ja auch, also nicht in der NATO. Und dann aber als Putin vor ja, 4-5 Jahren diese Rede gehalten hat, wo er die Einflusssphäre eigentlich, die alte, wieder beschrieben hat. Dann hat sich auf einmal, ich meine, vorher war die Umfragewerte in Finnland für die NATO 30% für Beitritt und dann von einem Tag auf den nächsten war es bei 80. So, und die so, okay, wir brauchen irgendwie, wir brauchen Zusammenhalt. So, und denk schon, dass das vielen klar ist. Du hast schon recht, die Wertesache, ob die so funktioniert manchmal, ist eine andere. Was interessant ist, ist ja einfach, du sagst, okay, die Regierung ist relativ rechts. In Polen hatten wir das auch schon. Und trotzdem sind die aber total anti-Russland. Also, was man bei Orbán nicht so behaupten kann, ja. Also, da sieht es dann anders aus. Oder auch bei der AfD genauso wenig. Also, rechts und pro-Russland eigentlich so. Aber diese Länder haben halt wesentlich andere Erfahrungen einfach gemacht. Ja, das ist eine spannende Frage, die vielleicht nicht so leicht zu beantworten ist, irgendwie so in einer kurzen Distanz. Also für mir kam es so vor, auf jeden Fall, wenn ich das irgendwie zusammenfassen soll, dass dieser neue eiserne Vorhang, der sich ja verschoben hat, irgendwie so zur russischen Grenze einfach, dass je weiter nördlich man ist, desto dichter ist er und je weiter man in den Süden kommt, desto schwammiger wurde es einfach so wie in Ungarn oder der Slowakei, also wenn du vom Norden durchreist, überall ist die Solidarität riesig mit ukrainischen Flüchtlingen und dann kommst du nach, siehst überall Poster und Polizisten haben beide Flaggen, jeweils die Landesflagge und die ukrainische und dann kommst du nach Ungarn und siehst gar nichts mehr davon. Hm.
Ich habe ja, als der Krieg eskaliert ist, also quasi die Vollinvasion da stattfand, war ich viel in Finnland unterwegs in der Zeit und auch in Estland. Und es war schon eine eigenartige Stimmung. Also du hast, wenn du die Leute getroffen hast, also die Locals getroffen hast, mit denen gesprochen hast, da war schon eine sehr präsente Angst. Mhm. Da war auch so ein bisschen so eine Hilflosigkeit, so wie so eine Schockstarre manchmal, so von wegen nicht schon wieder, also so historisch. Gleichzeitig hattest du aber zum Beispiel in Helsinki unfassbar viele Russen in der Zeit am Anfang. Also die auch die ganzen Straßen, die Kennzeichen, wenn man sich die Autos angeschaut hat, wahnsinnig viele russische Kennzeichen. Mhm. Wie, gerade wenn wir, du sagst es schon, die Solidarität, die hat auch so ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Aber was glaubst du denn, hat das mit den Menschen gemacht, gerade die Ukraine-Thematik? Hat das was verändert für die Menschen in ihrem eigenen Verständnis dafür, wer sie auch sein wollen?
Ja, definitiv. Also, oder wer sie auch sind. Also, wenn du es jetzt dir das Baltikum anschaust, dann ist es ganz klar, dass die, das ist deren nie wieder. Im Prinzip, wir wollen nie wieder eben unter der Fremdherrschaft sein, die ja jetzt keine gutmeinende Fremdherrschaft ist, sondern die Sowjets haben ja versucht, aktiv einfach die Kultur auszulöschen, irgendwie alles zu russifizieren. Die haben Hunderttausende von Russen darüber geschafft, haben sich die Häfen geschnappt, haben die Küsten gesperrt für die Einwohner, also Lieder verboten, Religion verboten. Schieß mich tot. Es ändert auf jeden Fall für viele sehr viel und man darf nicht vergessen, dass es ja auch einfach innenpolitische oder eher innengesellschaftliche Spannung gibt, weil auch ohne, ich meine, das waren vielleicht einfach Russen, die da zu Besuch waren, einfach in Finnland. Inzwischen sind ja alle Grenzübergänge geschlossen. Aber natürlich hast du ja auch eine russisch sprechende Minderheit in Finnland, die, ich glaube, 200, 300.000 oder sowas umfasst und auch mit denen ich mich getroffen habe. Und für die ist es schrecklich. Das ist so, du bist halt auf einmal unter Generalverdacht. Das ist halt, das ist das alte Spiel und es ist hässlich, wenn du in dieses Spiel gerätst. Also sei es die japanisch-amerikanische Bevölkerung in Kalifornien mit dem Angriff von Pearl Harbor, die sind ja alle sofort ins Lager gekommen. Die Wolga-Republik in der Sowjetunion mit dem Überfall Hitlers, zack, bumm, die war Toast, das war Geschichte. Die wurden alle nach Sibirien geschafft. Meine Leute genauso. Und diese russisch sprechende Minderheit in Finnland, zum Beispiel, ja, für die war das, ist auch, ich habe mich mit einer getroffen, die dazugehört, die haben dann auch so eine Organisation gegründet, um sozusagen für ihre Rechte zu kämpfen, weil sie natürlich auch, ich meine, haben da, wie gesagt, ja, es ist, weißt du, wir kommen her, machen hier ein Leben, es ist teuer, es ist anstrengend und wir lieben dieses Land, aber plötzlich, natürlich, dann gibt es Gerede, okay, wir entziehen euch den zweiten Pass oder, und dann fangen Leute aktiv. Und das ist sehr traurig, irgendwie drüber nachzudenken, dass diese Zeiten wiederkommen. Okay, was ist eigentlich meine rote Linie? Weißt du, ab wann verlasse ich das Land? Also, und ich denke, diese Gedanken sind einfach in den letzten Jahren haben die stark zugenommen. Also, ich meine, und wir sind da ja auch nicht von gefeit. Also, diese Gedanken gibt es ja hier in Deutschland auch, wenn Leute sagen, ja, wenn die AfD an die Macht kommt, dann, bin ich in Frankreich irgendwo an der Küste oder ich weiß auch nicht. Also, hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Ja, häufig tatsächlich, aber ich könnte dir gar nicht sagen, wo ich hin wollen würde. Also vielleicht Kanada, irgendwo mitten rein, in die völlige Irrelevanz, rein territorial sozusagen. Mhm. Aber ich hab da letzte Woche viel drüber nachgedacht, als, ich glaube, Söder war es, der auch viel wieder darüber gesprochen hat, dass ja die Ukrainer doch bitte wieder in die Ukraine gehen sollen, um ihr Land dort zu unterstützen.
Aufbauen.
Ja, vor allem auch kämpfen sollen in erster Linie. Und bei allem Verständnis, was ich für Rüstung habe und da auch wirklich irgendwo dafür bin, dass wir da mehr machen müssen und uns endlich mal wieder den Gegebenheiten auf dieser Welt anpassen müssen, was wir viel zu lange totgeschwiegen haben. Mhm. Gleichzeitig sehe ich mich nicht kämpfen für dieses Land. Mhm. Also in einer aktiven Rolle, in einer, und ich glaube, da geht es eben vielen, vielen Menschen auch so. Das einzige Land, wo ich immer das Gefühl hatte, da ist es wirklich anders, war tatsächlich für mich immer Finnland.
Mhm. Ja, das ist auch komplett.
Weil du mit den Menschen, also da ist das ganze Thema Verteidigung und Militär einfach so integriert in die Gesellschaft und so ein fixer, fester Bestandteil von allem, was genauso normal für die ist wie, keine Ahnung, zum Supermarkt gehen. Also nicht, weil die alle kämpfen wollen, sondern weil ihnen die Gefahr sehr bewusst ist und sie da einfach nicht mit einer rosaroten Brille durch die Welt laufen, sondern eher sagen, wir müssen uns halt für den Fall der Fälle vorbereiten. Deshalb gibt's unzählige Bunker in Helsinki. Jedes neue Haus, das gebaut wird, hat eine Vorgabe, einen Bunker mit reinzubauen. Es gibt alles dort, was wir nicht haben.
Ja.
Und deshalb kann ich aber Menschen gleichzeitig schon auch verstehen, die irgendwo von mir aus in Estland sitzen und sich denken oder gerade nervös werden oder auch in Litauen, die nervös werden und sagen, oh, ich weiß ja nicht, ob ich da wirklich langfristig bleiben möchte.
Ja, genau. Aber ich meine, die haben schon mal irgendwie eine lange, viel Deportation durchgemacht, so, sondern ich meine, die würden, glaube ich, liebend gern einfach dann gemeinsam wissen, dass die NATO-Verbündeten irgendwie mit denen kämpfen, ja. Ich lache gerade, weil ich war in Finnland, war ich mit dem finnischen Reserveoffizier, war ich auf dem Schießstand und mit dem deutschen Afghanistan-Veteran und er hat mir einfach wahnsinnig viel über die finnische Einstellung eigentlich gegenüber dem Krieg erzählt und es war wahnsinnig spannend, also fast, du hast auch schon ganz gut zusammengefasst, aber es geht halt darum, dass du nur Selbstvertrauen irgendwie haben kannst, wenn du halt geübt bist und trainierst, weil when the shit hits the fan, dann geht es ziemlich schnell. Ich meine, Panzer können in 4 Stunden irgendwie sind die in Finnland irgendwie aus St. Petersburg, ja. Also es geht ratzfatz und genau, Selbstvertrauen kommt halt dadurch, dass du weißt einfach, was du machst und dass du dich vorbereitest und hoffst, dass du es nicht brauchst. Das ist halt das Präventionsparadox, ne. So, es geht gar nicht darum, eine Hurra-Stimmung zu erzeugen. Und ja, jetzt haben wir trainiert, jetzt wollen wir alle irgendwie ins offene Feuer rennen. Also das ist ja kompletter Quatsch einfach. Aber mit dieser Vorbereitungssache, ne, irgendwie hope for the best, but prepare for the worst, bist du in Deutschland fast schon so ein bisschen Kriegstreiber einfach, ne? Und wir waren auf dem Schießstand, na, und der Kollege hat geschossen und danach war ich dran. Und danach und einfach, oh, das hast du so gut gemacht, das war hervorragend, das war toll. Er hat einfach so ausführlich gelobt. Und ich meine, ich bin in Finnland, du weißt, die Finnen sind alle recht reserviert, ne? Und dann habe ich den Deutschen gefragt, hey, was passiert hier eigentlich? Ja, aber die Finnen sind einfach froh über jeden Deutschen, der eine Waffe in die Hand nimmt, ja. Und der Deutsche, der konnte halt auch irgendwie recht gut aus dem Nähkästchen plaudern, im Sinne von, versucht halt irgendwelche Stiefel zu bekommen oder Reservistenrollen einzunehmen in Deutschland. Und er meint, ey, ein Chaos einfach. Und die Finnen sind so gut organisiert. Vorher hat man die immer als Prepper hingestellt, abgewertet, ne? Und so, die sind aber, gehen da mit Selbstbewusstsein ran, irgendwie ruhig, stoisch irgendwie. Und das kommt irgendwie daher, dass die wissen, dass sie das Menschenmögliche machen, um sich vorzubereiten, auch selber. Und dann kommt es, wie es kommt. Eigentlich, ja. Das fand ich super, super interessant, ja.
Wie war denn so dein Eindruck in Ungarn, was die Identität der Menschen angeht? Ich war jetzt ein paar Jahre nicht da, ich bin nächste Woche tatsächlich da, bin gespannt. Ich habe vor ein paar Jahren mal, da war gerade Europawahl und ich habe eine Journalistin getroffen, die dort für einen großen Radiosender gearbeitet hat. Und nach dem zweiten, dritten Glas Wein habe ich dann irgendwann gemeint, warum seid ihr denn eigentlich so doof? Also kann doch nicht sein, dass ihr so einen Typen mit der ganzen Partei, die da dran hängt, immer wieder wählt und den Rechten damit auch immer wieder so viel Kraft gibt. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, die ich ganz spannend fand, weil Orban es scheinbar geschafft hat, mit Immobilienkrediten im Endeffekt die Leute irgendwie gefügig zu machen. Mhm. Also zu sagen, hier Wohneigentum ist ein super wichtiges Thema in der ungarischen Kultur oder wird sehr angestrebt von den Menschen. Und die Regierung hat damals den Leuten Kredite für Wohneigentum gegeben zu super guten Konditionen. Und je mehr Kinder du hattest, desto weniger davon musstest du zurückzahlen oder desto attraktiver waren die Konditionen. Und dadurch hat er sich so eingebrannt in die Köpfe der Menschen, weil die gesagt haben, er hat mir das ermöglicht quasi. Mhm. Und das ist wohl einer der Gründe, warum Orban immer noch so einen Erfolg hat oder sich da so auch so lange halten konnte. Wie war denn dein Eindruck von dieser auch da wieder Ambivalenz zwischen Europa, Putin, in dem Fall ja noch viel mehr, Russland,
ja,
und diesem Hin und Her, wer man eigentlich am Ende sein will? Also will man Europäer sein, will
das
man eher...
Das ist echt schwierig, also es ist so eine Kleptokratie auch. Ich meine, Orban ist ja auch ein Vorbild für MAGA, also muss man noch mehr wissen? Ich glaube eigentlich nicht, also... Hast du schon irgendein Vorbild für MAGA gesehen, wo du dir dachtest, okay, das ist jetzt aber, ja, dem könnte ich auch tolle Sachen irgendwie zuschreiben? Eher nicht. Also er hat es ja auch gleichzeitig geschafft, die Medien irgendwie unter Kontrolle zu bringen und sehr viel Nepotismus irgendwie auszubreiten. Das ist auch so eine, ja, so ein bisschen Blackbox, dieses Ungarn, fand ich. Ich meine, als ich da durchgereist bin, hatte Orban oder Ungarn gerade die Ratspräsidentschaft übernommen in der EU. Und Orban, was hat er als erstes gemacht? Er ist nach Russland gefahren. Als erste Handlung ist er nach Russland gefahren. Und manchmal ist es einfach super offensichtlich und du darfst nicht irgendwie, finde ich, in die Falle tappen des Rationalisierens und dann weiterzuschauen, sondern der Mann zeigt dir gerade, wer er ist. So, und das Interessante an Orban ist aber, 1989, der Fall des Eisernen Vorhangs und die Unabhängigkeit von der Sowjetherrscher oder kam ja da gerade auf. Ich meine, dann wurde in dem Fahrtwasser dann, da wurde ja in Ungarn der eiserne Vorhang tatsächlich zerschnitten und die Leute sind rübergeströmt, nachdem sie dann in den Botschaften ausgeharrt haben beim paneuropäischen Picknick, wie es so geil hieß. Und dann hat sich das alles langsam gelockert und dann kam es zu dieser Umbettung, diese Umbeerdigung von Imre Nagy aus der Revolution 56, wo man gegen die Sowjets also versucht hat aufzustehen. Und es war ein gigantischer Beerdigungszug, ich glaube von 200.000 Leuten im Regen, alles in Schwarz. Also wahnsinnig konstituierender Moment eigentlich für diese neue Freiheit. Tja, und da war ein 26-jähriger Jurastudent, der über Nacht berühmt geworden ist mit seiner Rede, die er da hielt, weil ich meine, es war noch nicht der Zerfall der Sowjetunion, der aber den Abzug der Sowjettruppen forderte und alles. Und das war Viktor Orban. So, und heute sehen wir ihn in dieser Rolle. Also gut, das Hufeisen irgendwie ist jetzt auch nicht so selten. Und wie es da weitergeht, war schwierig. Also ich meine, ich habe Leute getroffen, die halt sagen, ja, da kann ich nie arbeiten. Viele gehen nach Wien, sind ins Exil gegangen und Wien ist wieder so ein Hotspot geworden wie während des Kalten Krieges. Also unglaublich, ja.
Was war denn für dich auf dieser ganzen Reise so der unerwartetste Moment, wo du gedacht hast, ach, damit habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht gerechnet?
Also überrascht hat mich negativ auf jeden Fall, dass ich doch mehr Leute getroffen habe, als ich dachte, die die alte Ordnung vermissen.
Mhm.
Die denken, dass ja, die Demokratie sie verraten hat und dass unter dem Kommunismus das besser und ordentlicher strukturiert war. Alles war an seinem Platz. Klar, es war nicht gut, aber jeder wusste irgendwie so, wo seine Rolle ist. Und heute haben wir irgendwie einen Turbokapitalismus. Also, und einer im Speziellen, also der hat mich wirklich weggehauen. Der hat es dann für sich so übersetzt. Und es war ein Komponist an der Oper in Kosice, in der zweitgrößten Stadt in der Slowakei. Und er wollte dann einfach physisch rüber zu Putin, weil er Russland sieht als den Bewahrer einer reineren Kultur, ja, auch einer christlich-orthodoxen Kultur, die auch nicht so zersetzt ist von allem chaotischen neuen sexuellen Bewegungen, transsexuelle Kräfte, homosexuell, damit haben die Russen es ja sowieso die ganze Zeit irgendwie die bösen Homosexuellen, die unser Land vergewaltigen wollen. Diese Dekadenz, also irgendwie so ein ja, in so eine andere Zeit eigentlich irgendwie zurück. Und ich meine, der Kerl hat, der ist dann nach Estland geflogen, hat all seine Sachen in wasserdichte Säcke verpackt, sich einen Neoprenanzug angezogen und ist über diesen Grenzfluss, der wahnsinnig schnell fließt und der Anfang Mai etwa, keine Ahnung, 2-3 Grad hat der, also nahe Gefrierpunkt, dann ist er nachts darüber geschwommen. Und das musst du dir mal vorstellen. Wurde dann geschnappt von den Grenztruppen, also von der Grenzpatrouille, Grenzpatrouille, die ihn dann ins Gefängnis gesteckt. Und ich dachte, während wir reden, dass es das gewesen ist, irgendwie okay. Und dann, ich meine, wir alle haben diese Dokus gesehen über russische Gefängnisse, die schlimmsten Gefängnisse der Welt, dass es vielleicht irgendwie dann ganz heilsam war. Aber es war eigentlich das Gegenteil der Fall. Also der hat es auch da gesehen einfach, war dann ganz begeistert davon, dass die Mithäftlinge im Gefängnis Puschkin lesen. Ja, und für ihn war das so, ja, das hat ihm irgendwas gegeben, also weil er der Meinung war, in der Slowakei, diese ganze, ne, durch der ganze Turbokapitalismus, kann man ja auch so argumentieren, dass sie mehrere Stufen übersprungen haben, irgendwie nach, ne, dem Öffnen des eisernen Vorhangs, und dass die Reise sich sehr beschleunigt hat, dass die Leute nur noch stolz sind, dass sie vergessen haben, wer die Kommunisten sind, wer die Literaten sind, dass sie hauptsächlich irgendwie beschäftigt damit sind, Klamotten zu kaufen und stolz zu sein auf den FC Bratislava oder sowas, ja. Und ich finde, da steckt ja auch was drin, was man ernst nehmen muss, auch für uns. So, wo geht eigentlich unsere Reise hin? Ne? Was machen wir eigentlich mit unserer Freiheit? Ne? Ist die Freiheit nur dafür da, irgendwie um zu konsumieren? Ist es das oder können wir noch was anderes machen? Was wollen wir machen? Also, und die Fragen muss man sich stellen, ja auch, während man die Freiheit noch hat, weil später ist es einfach zu spät.
Gab es so einen Ort, wo du sagen würdest, da muss ich irgendwann nochmal ausführlicher hin, den du zum ersten Mal auf der Reise gesehen hast?
Ja, leider gab es da so einige, ja. Also, ich fand Finnland hat mich wahnsinnig berührt, dieses, also ja, für mich war das so ein Riesenland, wo eigentlich hauptsächlich Wald und Wasser ist, was mir sehr, sehr gut getan hat. Und wo man das Gefühl hat, oder ich das Gefühl hatte, dass man schön zum Atmen kommt, was man hier oft vergisst in Deutschland, finde ich, weil es mir doch verdammt viele Personen auf kleinem Raum sind. Das Baltikum fand ich auch fantastisch, also die auch so eine andere Einstellung zum Wald haben, die, also nochmal anders als Finnland, würde ich sagen, weil im Baltikum ja auch viel von der Geschichte her, dadurch, dass sie der Widerstand irgendwie so im Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg viel aus den Dörfern, also aus den Verstecken im Wald herauskommt, ist eine ganz spannende Geschichte, dass sie da einen sehr interessanten Umgang mit haben. Überhaupt mit der, auch mit dem Freiheitswillen irgendwie, das finde ich auch, das sind so die Sachen, die mich wahnsinnig positiv überrascht haben, wie krass der Freiheitskampf so der 90er aus der Unterdrückung heraus, aus der Sowjetherrschaft, wie krass das sich denen das in die DNA geschrieben hat. So, wo sie dann auf uns gucken im Sinne von so, was habt ihr eigentlich? Also auch im Vorwurf, dass wir zu satt geworden sind einfach, ne? Dass wir, ich meine, das hat auch schon Obama 2008 bei seiner Rede gesagt irgendwie, dass einfach, dass man nicht aufpassen muss, nicht selbstgefällig zu werden. Ich meine, wir sind einfach wahnsinnig satt von diesem Wirtschaftswunder, von diesem Wirtschaftswachstum, und sind Sachen, die auch mal auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Und das war wahnsinnig interessant, irgendwie, was die Leute da zu sagen hatten. Würde ich auch wahnsinnig gern nochmal hin. Rumänien, eigentlich genauso. Bulgarien, es gibt eigentlich nur, ja, gibt es ein Land, wo ich nicht nochmal hinfahren würde. Ja, selbst in Ungarn gab es tolle Pfannkuchen im Zug, also was soll ich denn sagen?
Ja, insofern, jeder, der jetzt die Reiseplanung für 26 macht, kann sich ja mal nochmal dein Buch anschauen und vielleicht die ein oder andere etwas ungewöhnliche Inspiration holen, die man vielleicht normalerweise nicht auf dem Schirm hat, weil ich bin da voll bei dir. Also ich habe spät angefangen, diese Länder zu bereisen, also verhältnismäßig spät, und ich war immer wieder positiv überrascht, egal wo ich hingekommen bin, weil man, also ich meine, wenn man natürlich immer die bunten Bilder im Kopf hat und wohin fliegt, wo die angeblich herkommen, dann kommt man ja mit einer riesen Erwartung irgendwo an und wird dann meistens enttäuscht. Wenn aber irgendwie kulturell geprägt eher alles grau aussieht und dann doch bunt ist, dann hat man eigentlich immer ein positives Erlebnis. Und es gibt einfach wahnsinnig viel zu entdecken.
Wahnsinnig viel. Das ist auch mein Rat an alle, die irgendwo wegfahren. Also macht doch nicht das irgendwie, was man schon im Kopf hat, oder man will das unbedingt sehen, weil einem die ganze Zeit schon diese Bilder eingebügelt werden, ja. Sondern am schönsten finde ich immer, eine Landkarte auszubreiten wirklich eine physische Landkarte, nicht auf einem kleinen Schirm oder auf einem Computerbildschirm irgendwie zu gucken. Und dann einfach zu schauen und zu gucken, worüber weiß ich am wenigsten. Und dann dahin zu fahren. Und ich verspreche, auch wenn ich mich da vielleicht aus dem Fenster lehne, aber dass man da einfach mit Erfahrung zurückkommt, das wird man einfach nicht bereuen, ja.
Klingt ein bisschen, als hättest du die nächste Reise für das nächste Buch schon im Kopf.
Ja, aber es ist noch nicht spruchreif, deswegen halte ich mich noch zurück, ja. Aber
okay.
ich kann es nur jedem empfehlen, ja.
Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir mal so ein bisschen Richtung Osten schauen konnten und ein bisschen mehr lernen durften, was da so alles passiert und warum man da vielleicht mal ein bisschen besser hinschauen sollte.
Vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht und ich hätte natürlich noch 3 Stunden weiter Geschichten erzählen können.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.